es ist durchaus vorstellbar, dass Kimmich sagt, ich verstehe, wie hier geplant wird. Ich kann mir auch nicht, doch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der neue Trainer, das muss Kimmich dann auch allerdings wissen, wie er mit ihm plant. Und also das halte ich auch nicht für vermessen, wenn ein Spieler dann sagt, darf ich erfahren, ob ich Rechtsverteidiger oder auf irgendeiner Sechs oder irgendwo auf dem, im Mittelfeld spielen.
Glauben Sie, das ist für ihn ein entscheidender Punkt,
ja,
bei der Frage, wie es weitergeht?
Der einzig entscheidende.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live. Und wir alle werden uns die Frage stellen, die uns Marcel Reif jetzt gleich beantwortet, weil wir es kaum abwarten können. Steht Marcel Reif für die Oscars auf? Noch nie? Hatten Sie mal eine Phase?
Aber dann muss es mir schlecht gegangen sein danach. ich gucke gerne Filme, aber nein, so weit geht es nicht.
Haben Sie Oppenheimer schon gesehen, den Sie...
Nein, aber habe ich auf der Liste.
Kriegt jetzt noch mal einen Push. Und Sie können sich darauf verlassen, es gibt jetzt eine gekrampfte Überleitung, die irgendwie das Thema Oscars mit einbaut. Sie werden das aus 30, 40 Jahren Fernseherfahrung kennen, dass man nicht daran vorbei kann. Mhm. Darum, der beste Hauptdarsteller in der Fußball-Bundesliga ist nach wie vor Xabi Alonso, wie wir ihn jetzt zeigen können anhand dieses kurzen Ausschnitts aus der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Wolfsburg. Zunächst kommt Niko Kovac zu Wort und dann Xabi Alonso. Bitteschön.
Die spielen so gut, die spielen so toll, haben tolle Spieler. Das Tor heute von Wirtz war wieder sensationell. Also, was soll ich sagen? Fehlt nicht mehr viel. Aber es ist noch ein bisschen was zu gehen.
Patrick Scherer, bitte, vom Kölner Stadtanzeiger.
Ja, daran vielleicht anschließend, Xabi, du sagst immer, ihr wollt noch nicht darüber reden. Nico hat gerade darüber geredet. Wann ist für dich die Zeit, darüber zu reden?
April.
April, okay. Speichere ich mir ein.
Großartig, oder? Ein Wort antworten, finde ich, haben immer den höchsten Unterhaltungswert. Und er meint wahrscheinlich den 30. April, oder? Und nicht oder sollten wir es am 1. gleich versuchen?
Versucht gar nicht, es zu ziehen. Er wird euch bis zum letzten Tag schleppen. Nein, rechnerisch. Nochmal bitte. Was haben wir jetzt noch? 9 Spiele? 10 Punkte? Ich wiederhole mich gern, 3 Spiele lang könnten die zu Hause sich um die Familie kümmern, müssten nicht antreten, könnten da am grünen Tisch, wie auch immer, verlieren, haben immer noch einen Punkt Vorsprung. Es ist eine Menge Holz und wer sie gestern gesehen hat, der wird dann doch langsam zu der Überlegung, könnte da die Überlegung reifen, dass die machen das nicht schlecht, das könnte reichen.
Absolut. Insofern, da wir den Meisterkampf hier abmoderiert haben, im wahrsten Sinne des Wortes, bereits in der letzten Woche, fangen wir auch diesmal gar nicht damit an. Leverkusen mit 10 Punkten vorne, das wird reichen. Und damit steigen wir ein in unsere Themen wie den FC Bayern, wie Sebastian Hoeneß, wie die Stadt Hamburg, die gleich 2 Vereine zu bieten hat, gerade etwas unterschiedlich unterwegs. Und im internationalen Fußball logischerweise auch viel zu Liverpool gegen Manchester City.
Leverkusen, lass mal weg.
Wen lass mal weg?
Leverkusen.
Ja, das war jetzt gerade das Opening.
Sind wir ja durch. Achso.
Ist doch,
ja. Oder wo kommen wir noch?
Was sollen wir noch sagen? 10 Punkte vorne,
ja,
Meister?
Ja, meine ich ja. Aber
wollten Sie noch was loswerden?
Thematisch, nein.
Nö. Nee. Okay, ich merke.
Bravo, ja.
Sollen wir Donnerstag noch ein bisschen
nicht,
mehr
dass
machen?
Sie so lernfähig sind über die Jahre. Aber irgendwann mal gibt er auf. Das ist sehr gut.
Obwohl, ich kann gleich bei Bayern noch eine Frage unterbringen. Alles klar, kriegen Sie. Also, die Bayern gewinnen plötzlich, ja, ganz leicht wirkt es. 8:1 gegen Mainz nach dem 3:0 gegen Lazio Rom. Und dann hören wir uns den Trainer an, Thomas Tuchel, inwieweit daraus Dinge abzuleiten sind. Thomas Tuchel.
Ja, jedes Spiel ist auch eine eigene Geschichte. Deshalb können wir nicht die Blaupause drüberlegen. Was jetzt schon auffällig war gegen Lazio und gegen Mainz, das war heute gegen Mainz, dass wir sehr konzentriert waren, sonst nicht haben verrückt machen lassen, auch nicht durch den Anschlusstreffer, auch nicht durch die starke erste Halbzeit, die Mainz gespielt hat, vor allem offensiv. Wir müssen Woche für Woche liefern und nachlegen. Wir sind nicht in der Lage, große Töne zu spucken. Das ist bei dem Rückstand einfach nicht drin. Wir müssen auf uns schauen und gucken, dass wir unsere Konzentration, unsere Leidenschaft und Disziplin so auf den Platz bekommen. Dann das, was wir von uns selber auch erwarten.
Ich muss ganz kurz nach Ihrem Fuß fragen. Geht's besser?
Ja, geht viel besser als akut. Was deutlich schlimmer am Dienstag war es, oder? Jetzt geht's schon. Ich habe mich da in diesen Outdoor-Schuh reingeklemmt und das ist okay.
Kein Tritt heute?
Nee, ist nicht möglich.
Stellen Sie bei Tuchel eine Veränderung fest?
Mhm. Wie hat er selber gesagt, Klarheit bringt Freiheit. Und ich drehe das mal um und so kommt es mir vor, Freiheit bringt auch Klarheit. Er witzelt nicht mehr so viel in so einem Interview, berauscht sich nicht an eigener Rhetorik, sondern antwortet angemessen. Und weil ja auch die Fragen alle beantwortet sind eigentlich, nämlich eine halbe Stunde vorher, glaube ich, auf dem Platz. Und auch da, Klarheit bringt Freiheit und Freiheit bringt dann Klarheit. Aufstellung, Einstellung. Und der Mannschaft ist auch einiges klar geworden, offensichtlich. Was nicht ganz unwichtig war und was offensichtlich auch die Stoßrichtung mit die Hauptstoßrichtung gewesen ist bei der Entscheidung, sie jetzt zu verkünden, dass man sich trennt im Sommer. So treten sie auf. Gestern haben einige Kollegen oder vorgestern ihn, Tuchel, gefragt, sag mal, wie oft ist Ihnen während des Spiels so der Gedanke gekommen, warum nicht immer so?
Die Frage wollte ich gerade stellen.
Ja, man guckt ihm so ins Gesicht und das siehst du, das steht oben auf der Stirn. Warum erst jetzt? So.
Und ich weiß, Sie haben das am Freitag im Gespräch mit meinem Kollegen Walter Straten hier noch als Stuss abgetan. Dieses Szenario, kann es noch, oh, Sie stellen die Kaffeetasse behutsam ab, um zu verfolgen, fragt er wirklich noch mal, ob Tuchel eventuell über die Saison bleiben könnte?
Ich glaube, das ist undenkbar. Weil sie sich so entschieden haben und ich glaube auch er hat ihm wehgetan. Das tut noch mehr weh jetzt, wenn du es so siehst. Wenn er es so sieht, was da passiert. Das hat nicht durchgängig, aber das hat zuweilen, sieht das aus wie der Fußball, den er sich vorgestellt hatte, als er zu den Bayern kam. Ich glaube aber, der Zug ist weg. Ich glaube,
was ist Ihre Antwort auf diese Frage, Herr Reif, die Sie gerade zitiert haben? Warum nicht gleich so?
Ach, da gehen wir jetzt wieder doch zurück in die alte Kiste. Der Kader, einige vielleicht satt, übersatt, die ökonomischen Strukturen, die ganze Gehaltsdiskussion, die da waren, da überbordende, 20 Millionen, wenn ich 20 nicht kriege, dann gehe ich. Eine gewisse Überdrehtheit in manchem und da auf dem Platz dann eher eins, Mann, 12-mal deutscher Meister, 11-mal am Stück, 12-mal, 28-mal. Komm, was ist da so wichtig? Und dann plötzlich gingen Dinge nicht von alleine. So dieses, es wird so schon von alleine gehen. Und er hat's immer wieder versucht, dann vielleicht manches zu verkopft, manches zu verwissenschaftlicht, wo die Mannschaft auch gesagt hat, komm, hör auf, das ist alles zu kompliziert. Das müssen wir nicht machen. Dann seine Reaktion zuweilen eher so schnippisch oder eher so eine gespielte Ratlosigkeit, schon eine echte Ratlosigkeit, aber die dann auch noch zelebriert. So, weiß ich auch nicht, verstehe nicht diese Mannschaft. Und der Bruch ist irgendwann mal passiert. Und das dann funktioniert eine Mannschaft auch nicht. Also nochmal, das ist von der Seite kommt's. Und dann ist gerade dann auch so ein FC Bayern mit all seinen Strömungen, all seinen Nebengeräuschen. Dann, wenn der Motor dann so einen richtigen Kolbenfresser kriegt, dann läuft sich. Und dann hast du halt solche Komiker wieder in Leverkusen, die irgendwie einen Quatsch machen da am Stück und hören nicht auf. Und dann stehst du da und dann gibt's die eine Reaktion von der einen Seite, die nicht okay ist. Aus der Mannschaft kommen ja auch ständig irgendwelche Dinge hoch und dann auch Tuchel in vielen, was er gesagt hat. Und dann ist es, warum nicht gleich so, ja. Wenn alle ihren Job gemacht hätten und alle mitgezogen wären von Anfang an, waren die Zutaten eigentlich da? Gerade von denen, die den Fußball spielen sollen und von dem, der ihn organisieren soll.
Besteht auch die Gefahr, dass man dieses 3:0 gegen den italienischen Tabellenneunten und ein 8:1 gegen den Bundesliga-17. Gerade überbewertet?
Um was zu machen?
Was die Euphorie rund um die aktuelle Verfassung des FC Bayern betrifft? Oder sehen Sie auch bei diesen klaren Siegen?
Herr Kollege, zurück zu dem, womit wir hier angefangen haben. Es ist wurscht. Es ist völlig wurscht, ob die da was überschätzen oder nicht. Das ist zu spät, jetzt nochmal zu sagen. So, das dürfen wir aber nicht überschätzen. Jetzt müssen wir von Spiel zu Spiel denken.
Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, wie gut sind die Bayern jetzt gerade eigentlich wirklich? Haben diese beiden Spiele...
So gut, wie sie es gestern gesehen, wie es am Samstag in Phasen war und in einzelnen Szenen war.
Das wäre sehr gut.
Das wäre überragend, wie einzelne Spieler Dinge veranstaltet haben. Und da denkst du, ja. Und dann habe ich dich aber auch in der Saison schon mal anders, habe ich dich erlebt auf dem Platz. Das ist doch die Krux jetzt. Und das ist doch das, was Tuchel... Weiß ich nicht, wie gut er schläft, aber was ihn umtreiben muss. Weil
wenn Sie auf diese Aufstellung gucken, die Bayern sind ja so ein Achsenverein immer gewesen oder vermutlich ist es sogar jeder Top-Club. Man hatte nur in den letzten Monaten nicht das Gefühl, dass sich da was stabilisiert hat. Dass es jetzt ausgerechnet De Ligt und Dier sind in der Innenverteidigung, ist schon überraschend.
Klarheit bringt Freiheit. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, pass auf, vielleicht müssen wir ja nicht... was ja auch mehrfach schiefgegangen ist, nicht jeden abgefangenen Ball von Neuer in irgendein Loch spielen lassen, wo du denkst, da kannst du doch nicht hinspielen. Du bringst doch Leute da in richtige Probleme, weil die dann sofort wieder den Umschaltmoment. Weißt du was, vielleicht macht es ja auch irgendwann Sinn, wenn Innenverteidiger innen verteidigen.
Was durchaus nicht an der Stelle.
Durchaus was, ja, das ist zu billig, aber den konnte ich mir nicht schenken. Und so geht das von hinten bis vorne. Und er hat ja gesagt, ich kann jetzt coachen wie ein Pokalspiel. Ich stelle das auf, was einen Sinn ergibt für mich. Und nicht, wie muss ich den und bei Vertragsverhandlung nächstes Jahr, übernächstes Jahr.
Und das ist die Brücke zu Joshua Kimmich, lieber Herr Reif.
Das ist die Brücke zu Joshua Kimmich.
Über den wir an der Stelle einmal sprechen wollen. Denn bekannt ist ja, sein Vertrag läuft 2025 aus. Und sowohl er als auch Sportdirektor Freund wurden nach dem Stand der Dinge gefragt. Nach diesem 8:1 gegen Mainz.
Es ist nicht ganz so schlecht hier, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren natürlich sportlich nicht so erfolgreich war. Das müssen wir auch ganz klar sagen, dass gerade die letzten 2-3 Jahre jetzt nicht immer superklasse waren und man jeden Abend zufrieden ins Bett gegangen ist. Das ist logisch.
Ja, da wird es jetzt auch Gespräche geben am Mignon und heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, auch am Dienstag. Ich habe schon öfter gesagt, der Jo ist einfach ein richtig guter Fußballer, ganz, ganz ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft. Ich habe noch selten einen Spieler gesehen mit so einer Einstellung, mit so einem Zugang jeden Tag, wie er auch im Training Spiele gewinnen will, die Kleinigkeiten, man arbeitet dran jeden Tag. Und gut, jetzt ist dann eine Länderspielpause, wo er noch nicht da ist. Und dann, es geht ja dann eh sehr, sehr schnell. Nicht? Also dann Ende März sind wir dann alle wieder beisammen und dann sicher April, Mai werden wir uns dann nochmal zusammensetzen, ja.
Ja, April, Mai wird man sich zusammensetzen. Kimmich sagt, die letzten 2-3 Jahre waren nicht so, dass man immer zufrieden ins Bett gegangen ist. Hört sich das für Sie nach 2 Parteien an, die um jeden Preis weiter zusammenarbeiten wollen?
Nicht um jeden Preis. Die aber entspannt in sowas reingehen können. Nicht einer muss zittern darum, was wird mit meinem Leben, wo lande ich, in welches Loch falle ich. Das hat er ja mal aber das war eher sportlich.
Also, Kimmich nach der Weltmeisterschaft
nach der speziell. Rein ökonomisch, glaube ich, zweimal beim Essen, unser Lieblingsding.
Aber dass der Freund von April, Mai spricht, mich überrascht das schon, wenn ich denke, welche Bedeutung Joshua Kimmich beim FC Bayern grundsätzlich hat.
Nochmal, Sie haben doch lang genug uns hier alles zum Fraß vorgeworfen und alles öffentlich gemacht auf dem Marktplatz die ganze Zeit und so, jeder wusste, wer neu kommen soll, wer nicht kommen soll. Vielleicht unterhält man sich jetzt schon ein bisschen mit dem Berater und ein bisschen entspannt.
Kimmich macht das alleine. Das ist ja auch bemerkenswert. Gut. Er hat keinen Berater, der das für ihn verhandelt.
Ich kann mir es doch vorstellen, dass die Herren miteinander mal gesagt haben, wann wollen wir reden. Nochmal, es gibt keinen Druck. Er hat einen Vertrag noch. Und die Bayern wollen aber wissen, und das weiß er, dass die Bayern das wissen wollen. Das wird uns hier nicht viel Spaß machen. Spaß machen meine ich viel Futter geben. Das wird entspannt passieren. Aber Ergebnis offen. Also wenn Sie daraus ein Drama machen wollen, gern. Es ist durchaus vorstellbar, dass Kimmich sagt, ich verstehe, wie hier geplant wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der neue Trainer, das muss Kimmich dann auch allerdings wissen, wie er mit ihm plant. Und also das halte ich auch nicht für vermessen, wenn ein Spieler dann sagt, darf ich erfahren, ob ich Rechtsverteidiger oder auf irgendeiner 6 oder irgendwo im Mittelfeld spielen soll.
Glauben Sie, das ist für ihn ein entscheidender Punkt,
ja,
bei der Frage, wie es weitergeht?
Der einzig entscheidende. und 4 Kinder in München gut beheimatet. Was sagt die Madame? Sagt die Madame, pass auf, wollen wir nicht nochmal was anderes sehen? Wenn du Lust hast, wenn du willst, ins Aus, die Kinder sind klein genug, glaube ich, noch. Wir können, wenn, dann müssen wir es ja, jetzt
nicht
machen.
Schulpflichtig.
So, wenn, dann müssen wir es jetzt machen. Wirklich unaufgeregtes Zeug, undramatisch. Aber natürlich ist das eher eine Figur, deswegen, wir reden hier nicht über den 8. Greenkeeper, sondern das ist Joshua Kimmich. Der für sich gut entscheiden kann und der Club allerdings auch. Nein, pass auf, wir möchten, entweder du akzeptierst das, was wir hier sagen und es sieht so danach aus und auch der künftige Trainer wird das auch so sehen, dass du auf rechts besser bist, für uns besser bist, dass er dann sagt, dann kann ich auch woanders spielen. Und es wird Anfragen geben, zumal er jetzt richtig gut spielt.
Wissen Sie, was für mich das spannendste Szenario wäre, was durchaus Drama-Qualitäten mit sich bringen könnte? Wenn Joshua Kimmich sagt, ich habe ja einen Vertrag bis 2025, den erfülle ich, denn ich möchte mir den Wunsch Champions-League-Finale in München zur Erinnerung, findet 2025 dort statt, den möchte ich mir erfüllen, dafür möchte ich alles geben und ich gehe dann im Sommer 25.
Glauben Sie? Das war ablösefrei.
Genau. Was für Bayern finanziell ein Albtraum wäre.
Das glaube ich, dass Sie sich das als Drama vorstellen können. Und das wäre auch nicht ganz undramatisch. Und das wäre auch nicht okay.
Warum?
Warum?
Hat ja einen Vertrag. Warum soll er den nicht einfach ausspielen dürfen?
Weil er diesem Club auch was schuldig ist. So wie der Club auf einen Joshua Kimmich zugeht und sagt, lass uns reden. Und lass uns offen reden. Lass uns über viele Dinge reden. So weiß Joshua Kimmich, lassen Sie uns nicht uns doof stellen. Joshua Kimmich weiß auch, das kann ein Club bei einem Spieler wie ihm, Marktwert weiß ich, ist mir auch wurscht jetzt, 50, 60, 70, ist ja egal.
Bei einem Jahr Vertrag vermutlich ja, eher so um die 50, 60.
Also, dass das Größenordnungen sind, wo ein Spieler, da muss er schon sehr sauer sein auf den Club und sagen, es ist mir wurscht, wie ihr das hier seht. Das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, da oder lass mir diese Romantik nicht nehmen. Ich glaube, dass man da redet miteinander und ein paar Eckpfeiler kennt, beide Seiten.
Ich bin gespannt.
Gefällt Ihnen nicht?
Nein, gefällt mir nicht. Ich halte es nur nicht für, also ich finde, man muss es dem Spieler zugestehen, dass er sagt, ich erfülle meinen Vertrag, gerade mit diesem Ziel 2025, von dem wir ja wissen, dass es auch Thomas
aber
Müller...
Aber nochmal, das wäre sein Ziel, sein Vertrag, aber der Vertrag hat auch eine zweite Seite.
Aber wenn Bayern sagt, wir wollen dich nicht mehr...
Es gibt doch auch den Geist, Herr Kollege, es gibt doch auch Geist eines Vertrages. Es ist doch nicht immer Buchstaben. Wenn wir beide uns unterhalten, musst du auch über viele andere Dinge. Es gibt auch den Geist eines Vertrages. Und heutzutage ist ein Schlossgespenst, ein Geist ist... Ein Jahr vor Ende des Vertrages unterhält man sich und entscheidet sich, weil er sonst ablösefrei gehen würde, was den Club 50, 60 Millionen kosten würde. Und dass ein Joshua Kimmich, so wie er auch geartet ist, ich bin nicht sein Kumpel, ich weiß nicht, also maße ich mir nicht an, aber so wie er auftritt und seit Jahren, das ist keiner, der sagt, wisst ihr was? Dann springt halt im Dreieck in der Sebener Straße. Habt ihr halt Pech gehabt? Glaube ich nicht.
Ihr Eindruck ist, dass er sich mit der Rechtsverteidigerposition mehr als abgefunden hat?
Bis zum Saisonende, ja. So, weil er auch die Nagelsmann-Trompete gehört hat, Nationalmannschaft.
Und möglicherweise hilft das gerade auch De Ligt und Dyer, diese Stärke
absolut
zu entwickeln, weil sie
und
einen Kimmich neben sich wissen.
Goretzka auch.
Weil?
Warum? Weil da offenbar ein paar Dinge geklärt sind auf den Sechserpositionen. Wo beide eigentlich, eine halb acht, eine halb sechs, eine Holding Six, nicht ganz Holding Six. So ein Pavlovic oder Leimer gestern, der sagte, ich kenne eure Diskussion, ich weiß nicht, was ihr hier redet, aber ich glaube, ich soll hier dazwischen funken, wenn die anderen kommen. Und sonst nicht. Und ein Goretzka und ein Kimmich sind zwei, die mehr wollen als und können als dazwischen funken. Und das hat der Mannschaft Stabilität gegeben gestern innen. Dyer, ich weiß nicht, ich fange auch langsam an, ein Fan von Dyer zu werden.
Anfangs fand ich es ein bisschen schlicht, mag anmaßend klingen, aber genau das ist möglicherweise die große Qualität.
Weil ja Klarheit Freiheit bringt und Freiheit Klarheit bringt. Und dann spricht man Klarheit Freiheit und was auch immer. Jedenfalls spielt er, wenn ein Ball kommt, wehrt er den ab und dann spielt er den zum nächsten Mann. Das ist gar nicht so verkehrt. Man denkt so, huiuiui. Mag sein, dass das nicht in alle Matchpläne dieser Welt passt und schon gar nicht bei den ganz großen Cheftrainern, aber der Mannschaft hilft das enorm gerade. De Ligt wird plötzlich auch...
Wächst 5 Zentimeter pro Woche.
Ja, tut mir leid für Upamecano und für Ming-Jae, aber das in dem Moment, also da was zu wechseln, da musst du schon auf ganz komische Ideen kommen. Und auf die kommt Tuchel nicht mehr.
Auch Thomas Müller darf sich seiner Rolle sicher fühlen.
Thomas,
wenn ich Kane und Müller zusammen sehe, dann denke ich immer, ach, das hätte doch...
Warum nicht immer so? Ja. Naja.
Der Satz, der diese Bayern-Saison möglicherweise charakterisiert.
Ich glaube ja. Ich glaube, wenn du das siehst, denkst du, guck mal, da an der Schraube, da. Und vielleicht, Tuchel wird das genauso analysiert haben. Genau, er sagt ja selbstkritisch. Möglicherweise hat er an zu vielen Schrauben gedreht. Und es gibt ein schönes amerikanisches Sprichwort: If it ain't broken, don't fix it. Wenn etwas funktioniert, nicht dran rumschrauben. Aber. Da ist er in die eigene Falle getappt, möglicherweise.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Nicht dran rumgeschraubt wird beim VfB Stuttgart. Gott, das ist heute der Tag der Überleitungen. Denn Sebastian Hoeneß bleibt Trainer. Das wurde überraschend schon Ende der Woche bekannt gegeben. Er hat seinen Vertrag verlängert bis 2027, wird dementsprechend nicht Trainer beim FC Bayern, auch wenn er gewiss nicht der erklärte Wunschkandidat war. Denn da konzentrieren sich alle weiter auf Xabi Alonso. Ja, aber dieser Zeitpunkt plötzlich Anfang März im Kampf um die Champions League Plätze. Der kam für viele überraschend. Sebastian Hoeneß kann das verstehen.
Na, in erster Linie haben wir halt unsere Gespräche beendet und sind zusammengekommen. Das war jetzt mal der erste Grund, warum wir es verkündet haben. So, und natürlich ist es auch so, dass wir uns erhoffen, dass damit jetzt es ist ein bisschen Ruhe. Es ist einfach in den letzten 1-2 Wochen ein bisschen mehr geworden und wir wollen uns einfach auf die Endphase konzentrieren und da wird das jetzt sicher auch helfen und deswegen ist das ein sehr positiver Effekt, auch das jetzt heute verkündet zu haben.
Also auch ein taktischer Grund, weil Sie haben nie daran gezweifelt, dass Sebastian Hoeneß bleiben wird, aber man.
Und auch gehofft. Für ihn und für den Club und für. Wäre alles für mich schwer nachvollziehbar gewesen, wenn es anders gekommen wäre.
Sein Vater ist sein Berater, Dieter Hoeneß, der das Fußballgeschäft bestens kennt. Er war zu Gast in unserem Talk Bild Sport am Sonntag, der bei Welt TV ausgestrahlt wird. Und auch er äußert sich über die Verlängerung.
Ja, wir haben seit einigen Wochen gesprochen und wir haben nur mit dem VfB gesprochen, auch wenn der eine oder andere angefragt hat, ob man miteinander reden kann. Wir haben jedem gesagt, wir reden zuerst mit dem VfB und wenn wir dort zu keiner Einigung kommen, dann kann man andere Gespräche führen. Aber für uns war der VfB der erste Ansprechpartner. Das ging jetzt ein paar Wochen. Und ich muss betonen, mir hat es sehr, sehr imponiert, dass wir das eben wirklich so gemacht haben, dass keiner das mitbekommen hat. Und deswegen war letztendlich die Bekanntgabe die Woche auch, glaube ich, eine große Überraschung für viele.
Also scheint die Familie Hoeneß, also zumindest dieser Teil, Dieter und Sebastian, Uli ist ja noch bei den Bayern, doch sehr klar gewesen zu sein, was Stuttgart betrifft. Wenn Dieter Hoeneß auch sagt, wir haben keine anderen Gespräche geführt, sondern Fokus war erstmal, kommen wir mit Stuttgart zusammen, um weiter zusammenzuarbeiten.
Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Also Hoeneß ist ja wirklich lang genug und dann ist er ja auch Vater, oder? Und dann will man doch, dass es dem Sohn gut geht und dass man Und selbst wenn der einen Flitz im Kopf kriegt irgendwo und irgendeine Verrenkung plötzlich in die falsche Richtung zu deuten scheint, dass man dann als Vater sagt, darf ich dir was raten? Du bist alt genug. Im Übrigen, der hat ihn nicht an der Hand genommen und der ist dann mit dem Schnuller im Mund hinterhergelaufen. Sebastian Hoeneß ist ein erwachsener Mann.
45.
Aber ich glaube, wenn die das in Ruhe überlegt haben, was sie offensichtlich haben, dann. Aber was Dieter Hoeneß dann noch jetzt gesagt hat Richtung Bayern, das wollen wir noch bereden oder nicht?
Was hat er gesagt?
Zumal ja auch der richtige Trainer ist, dann wäre Xabi Alonso für die Bayern.
Wir haben ihn da, den O-Ton.
Na, bitte sehr.
Also, wollen wir doch einmal Dieter Hoeneß, der dann schnell nochmal Richtung Bayern umlenkt und sagt, liebe Leverkusener, liebe Bayern, so könnt ihr das lösen. Hier ist er nochmal.
Und Xabi Alonso ist einer, der die Spieler erreicht. Das hast du schon gesehen, als er hier Spieler war. Der hat so eine natürliche Autorität. Der auch natürlich mit seiner eigenen Karriere, mit seiner Präzision, wie er die Bälle gespielt hat, da ist ein Spieler automatisch einen großen Respekt. Deswegen bin ich überzeugt, dass der Richtige wäre, auch wenn die Leverkusener verständlicherweise das nicht sehr gerne hören. Aber im Übrigen bin ich nicht so sehr überzeugt, dass er nach Liverpool geht.
Und da sagen Liverpool und Leverkusen schönen Dank.
Also Liverpool erstmal, das ist weit weg, aber dass er das hier sagt und bei euch sagt und am Sonntag sagt und dass das auch deutlich zu hören ist, er ist ja nicht nur Vater, sondern er ist doch auch Bruder. Und ich nehme an, dass der andere durchaus Ideen hatte, wenn das nicht klappen sollte mit Xabi Alonso, dass man dann doch den Neffen eventuell doch noch in den Sattel hebt und so. Und wenn das dann völlig vom Tisch war, hilft jetzt ein bisschen der eine Bruder dem anderen, in dem Sinne, dass er bei Leverkusen dafür sorgt, dass die Thematik nicht abkühlt. So. Das werden sie jetzt auch die ganze Zeit so machen, denn sonst kann ich es nicht verstehen. Also, du kannst doch nicht in der Welt rumturnen und sagen, wir wollen aber Xabi Alonso und jeder weiß, dass wir Xabi Alonso wollen. Möglicherweise wissen sie längst, dass Xabi Alonso gar nicht zu haben ist, aber das hilft, das wäre alte Bayern-Schule. Dann den Nebel aber auch richtig rausblasen, damit wir hier nicht.
Ist das für Sie vorstellbar, dass die Bayern schon ein klares Nein bekommen haben von Alonso zum jetzigen Zeitpunkt?
Ich könnte es mir vorstellen. Ist noch ein bisschen früh, aber also wenn Sie mich fragen, was ich mir vorstellen kann, das kostet ja nichts. Da kann ja irren. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da relativ zügig Klarheit geschafft wurde.
Und die Bayern schon wissen, Alonso wird's nicht und Hoeneß auch nicht.
Ja, dass er gesagt hat, pass auf, nicht vorstellbar in diesem Jahr. Also wenn, zumal er auch einer ist, der weiß, was sich gehört offensichtlich und einem Club, dem er auch was zu verdanken hat und für den er große Sympathie hegt, den FC Bayern, dass man da auch nicht sagt, ach, im April, kommt doch im April, das geht nur um die Meisterschaft. Alle anderen Dinge macht man. Unter anständigen Menschen lässt man niemanden zappeln.
Nun gibt es aktuell zwei Trainertrends. Der eine ist, der Abschied zum Saisonende wird frühzeitig bekannt gegeben. So ist es in Liverpool, Barcelona und Bayern gelaufen. Und der andere ist jetzt letzte Woche gezündet worden, vorzeitige Vertragsverlängerung, um allen anderen zu signalisieren, Finger weg. Hürzeler bei St. Pauli, sprechen wir gleich nochmal drüber. Hoeneß bei VfB Stuttgart. Der Logik folgend müsste eigentlich diese Woche Xabi Alonso vor die Presse treten und sagen, übrigens, mein Vertrag habe ich vorzeitig verlängert. Wir wollen Ruhe in dieser entscheidenden Phase, wo es noch um 3 Titel geht. Spart euch eure Fragen für März 2025 auf.
Ja, aber welche Unruhe sehen Sie denn bei Bayer Leverkusen? Ich glaube, dass er und dass man in Leverkusen mit diesem Satz, ich bleibe hier, wartet, wenn wirklich mal ein Spiel schief gehen sollte. Und ob sie wirklich die Invincibles werden in dieser Liga.
Die völlig ungeschlagen bleiben die ganze Saison.
Wie damals, wer wüsste es nicht, Preston North End 1888-89 und Arsenal 2003, glaube ich.
An Arsenal kann ich mich besser erinnern.
Ja, naja, ich bin ja der Ältere. Er hat doch auch einen Charme, so eine Überlegung. Der wartet damit, bis irgendwo was schief geht. Dann vergurkt er die Aufstellung in Baku und versucht das Spiel ohne Herz, Lunge und Seele, Chaka und Wirtz, und dann läuft das schief bei Halbzeit, nur 200 Minuten spielst du wieder doch 2-2. Vielleicht hätte er es da gesagt, aber ach nee, komm, 2-2, wir haben es ja wieder repariert. Die Spieler sagen auch wieder, der hat schon wieder was geändert bei Halbzeit. So. Ein Satz noch zu Leverkusen, das wollte ich Ihnen sagen. Mhm. Haben Sie gelesen, dass Florian Wirtz in dem Spiel gestern, der Wolfsburg war lange zu zehnt, dass der die meisten Kilometer gelaufen ist und die meisten Zweikämpfe geführt hat? Florian Wirtz. Und wenn Sie Leverkusen verstehen wollen, warum die da sind, wo sie sind, ist das ein ganz guter Parameter. Dass ein Spieler wie Florian Wirtz, der sich hinstellen könnte und das Ding dreimal um die Ohren und durch die Beine wieder zurückspielen könnte, dass der die meisten Kilometer läuft und die meisten Zweikämpfe führt. Das erklärt manches. Also Xabi Alonso werden wir, das wird uns noch beschäftigen. Ich bleibe bei meiner These. Er bleibt, weil auch solche Spieler wie Wirtz und sowas, was der gestern veranstaltet hat, das macht dem Spaß. Und mit so einem Jungen zu arbeiten und mit dem Rest der Mannschaft, Palacios, am Nachmittag habe ich dann doch Manchester City gegen Liverpool gesehen und da siehst du Rodri und da denkst du, sag mal, der ist nicht von dieser Welt. Der spielt einen Sechser, das gibt es nicht. Der macht jede Entscheidung richtig, jeder Ball kommt richtig. So, und am Abend spielt Palacios und spielt es gar nicht mal so unähnlich. Und mit so einer Mannschaft Champions League zu spielen, dann nochmal.
Eigentlich sind wir ja gar nicht mehr bei Bayern, Herr Reif. Aber wenn Sie jetzt feststellen, Alonso und Hoeneß werden es nicht, ich finde die Frage nach wer dann, und Tuchel haben Sie auch ausgeschlossen, ist echt schwierig zu beantworten.
Die ist nicht schwierig, die ist sauschwierig. Und die ist sauschwierig in Liverpool und sie ist noch schwieriger in Barcelona. Barcelona, 100.000 Zuschauer, alles super. Aber Strukturen und ein Umfeld, ein Getue, das selbst eine Ikone wie Xavi in die Knie zwingt. Wer geht da hin? Wer will da hin? Liverpool nach Klopp. Alles riecht nach
Klopp. Wissen Sie was, Herr Reif? Wir machen am Donnerstag noch mal einen Schwerpunkt Trainersuche. Weil eigentlich sind wir
und dann kommt hier eine Tafel mit so Fotos. Und dann kommen
alles, was Sie
Nummern
möchten.
Drauf.
Alles, was Sie möchten. Denn Barcelona, Liverpool und Bayern, Sie sagen es ja,
das
ist spannend.
Große.
Wobei ich glaube fast, Tuchel könnte eines, Liverpool nicht, aber Tuchel und Barcelona wäre was, was Sie mit einem Kopfschütteln quittieren.
Weil ich Tuchel bei Manchester United sehe.
Ja.
Klingt gut, macht aber wieder was kaputt, oder?
Darf ich noch eine Frage zu Stuttgart stellen?
Immer durch. Stuttgart mit großem Vergnügen.
Bleibt Gyrassi jetzt auch? Hat das auch da einen taktischen Impuls?
Ja, ich glaube nicht. Naja, wenn sie die Champions League schaffen, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie der Junge tickt. Die erzählen mir aus Stuttgart, dass der ein herzensguter Junge ist und dass die Familie sich wohlfühlt und dass ihm das ja auch Spaß macht. Aber bei der Ausstiegsklausel, die der offenbar hat, die eine Witznummer ist, und wenn du den gesehen hast wieder, wie der Tore macht, wie der sich bewegt, mit welcher Kälte, das sehe ich nur bei Kane so, wenn du den Ball irgendwo in den Strafraum spielst, ich habe mit meinem Sohn das Spiel geguckt und das spielt ihm einer diesen in den Strafraum, das erste Tor. Und dann kannst du Tor, der hat den Ball noch nicht angenommen, beißt du Tor. Und dann guckt er einmal kurz und macht das. Das ist ein super Mittelstürmer und die Gelder, die auf dem Markt sind, Premier League vor allem, ich weiß es nicht.
Und das Geld würde Stuttgart dann nehmen, um unter anderem Torwart Nübel dem FC Bayern abzukaufen. Denn dessen Vertrag bei Bayern, muss man sich immer wieder klar machen, der gehört nach wie vor den Bayern, ja, läuft 25 aus. Das heißt, eine weitere Ausleihe würde aus Bayern sich gar keinen Sinn machen, wenn sie nicht den Vertrag verlängern sollten.
Haufen Geld. Es ist ein Haufen Geld, was die Bayern natürlich auch für Nübel verlangen können. Und natürlich,
was glauben Sie, was kostet ein Nübel mit einem Jahr Vertrag? 20, oder?
Ach, die Bayern könnten dann schon was aufrufen, was ihnen Spaß macht, weil sie ihn ja vielleicht doch als neuer Nachfolger im Kopf haben.
Ist das denkbar, dass sie Nübel sogar eine Vertragsverlängerung anbieten?
Ja, klar.
Und sagen, wir lassen dich aber möglicherweise trotzdem das eine Jahr, ja, in Stuttgart, du spielst Champions League und kommst dann 25?
Ja.
Eigentlich ein guter Plan.
Ein guter Plan, nur Neuer noch da. Wenn Neuer sagen würde, ich gehe Skifahren, komm, hör auf, das ist zynisch. Aber wenn Neuer noch Lust hat, 3 Jahre zu spielen, wird er 3 Jahre spielen. Das ist die einzige Unbekannte. Wenn Neuer sagt, pass auf, bleib da, mach, unterschreib. Ich mach ein Jahr noch und danach bist du dran. Aber das ist die einzig große Frage. Ansonsten, einen Nübel in der Hinterhand zu haben für Neuer ist die simpelste Überlegung der Welt. Sie ist aber Nübel gegenüber nicht fair, wenn der nicht weiß.
Also aus Nübels Sicht macht es nur Sinn, wenn er auch die klare Zusage bekommt, ab Sommer 25, ja, bist du hier die Nummer 1.
Und da fürchte ich, wird man nicht klarkommen. Weil, warum sollte Neuer sagen, gut, ich altere jetzt mal im Schnelldurchgang, ja.
Gut, wir kommen Stichwort Altern, nee, da fällt mir nichts ein, zu Stadt Hamburg.
Die alte Geschichte.
Die alte Geschichte, die sich wiederholt. Hier und da, aber zunächst der Blick auf die Tabelle, die uns zeigt, dass wir, wenn wir Leverkusen schon zur Meisterschaft gratuliert haben, Herr Reif, wir auch dem FC St. Pauli zum Aufstieg in die erste Liga gratulieren können. Bei 10 Punkten Vorsprung auf den Platz 3. Das heißt, 10 Punkte Polster für den direkten Aufstieg bei noch 9 ausstehenden Spielen. Gehen Sie mit?
Mache ich, ja. Ist ja identisch, ne? 10 Punkte Vorsprung.
Absolut, bei 9 Spielen. Absolut, absolut.
Mache ich mit, ja. Vor allem, weil Sie ein Spiel vergurken auf Schalke und die Woche darauf gestern wieder auf den Platz gehen und zeigen, dass sie das anders können.
Hören wir dem Verlängerer Trainer Nummer 2 auch einmal zu, Fabian Hürzeler. 31 Jahre jung, hat seinen Vertrag also ebenfalls vorzeitig verlängert. Galt ja auch bei dem ein oder anderen Bundesligisten als Alternative, falls da Bedarf besteht im Sommer. Und er hat erzählt, wie er es einigen Spielern dann im Voraus schon verraten hat.
Ich freue mich, dass ich jetzt unterschrieben habe und auch in Zukunft hoffentlich viel erfolgreiche Zeit mit dem FC St. Pauli habe. Ich habe es meinen Führungsspielern mitgeteilt und den Spielern, die gestern vor Ort waren, also jetzt noch nicht vor der gesammelten Mannschaft. Und ja, was sollen sie sagen? Sie haben jetzt nicht gesagt, ja, so ein Mist, dass du hier weitermachst. Also natürlich war es eine positive Rückmeldung. Aber wie gesagt, was sollen die auch anders sagen? Ich glaube, da müsst ihr dann mit den Spielern persönlich sprechen, wie sie dann die Entscheidung auch finden.
Einfach ein sympathischer Typ, oder?
Ja, und ein guter. Und warum sollte er denn jetzt gierig werden und sich noch einen fetten Bissen in den Hals schieben und den dann und sich daran verschlucken? Warum denn nicht mit denen aufsteigen, erste Liga?
Er ist 31 vor allen Dingen, Herr Reif, das ist ja unfassbar, oder? Wenn er will, kann er noch 30 Jahre Trainer sein.
Und steigt auf in die erste Liga. Nicht nur mal, ich mache noch 10 Jahre auf Platz 10 in der zweiten, sondern wir steigen jetzt in die erste Liga auf. Das kann schief gehen, das kann nicht schief gehen, aber wenn so ein Junge so eine Chance, so eine Herausforderung nicht annehmen würde, verstehe ich aber die Welt nicht mehr. Statt wohin zu gehen, nochmal irgendwo versuchen, auf der glatte Locke zu drehen in der ersten Liga, aber irgendeinem Club, der es eh nicht hinkriegt. Also, richtig gut.
Die fast noch größere Sensation, liebe Fußballfans, ist nicht, dass St. Pauli 10 Punkte Vorsprung hat, sondern dass der HSV selbst nach 2 Niederlagen noch auf Platz 3 der zweiten Liga steht. Und dabei sollte doch alles so viel besser werden mit Steffen Baumgart, der hier seine erste Analyse vom Stapel lässt.
Wir sind weit weg von dem, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Das fängt beim Anlaufverhalten an. Ja, wir haben grundsätzlich gesagt, und das ist ja auch das, was Düsseldorf dann auch in der einen oder anderen Situation lässt, dass sie von hinten rausspielen wollen, weil sie eine Mannschaft ist, die Fußball spielt. Und da wollten wir schon energisch anlaufen und davon habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe nicht so viel gesehen, dass die Räume dann, wenn sie angespielt wurden, dass du nach vorne aufdrehst, sondern wir haben es dann immer wieder nach hinten gespielt und dann machst du es einer Mannschaft, die dann auch so spielt, die dann auch sehr konsequent verteidigt, die dann ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Dann machst du es aus meiner Sicht ihr dann noch einfacher, ihr Spiel durchzuziehen. Und Sie hören gerade, es gibt da eine ganze Menge, das, was wir dann verändern müssen, weil uns das immer wieder passieren wird, dass wir gegen Mannschaften spielen, die vielleicht tiefer agieren. Aus meiner Sicht sind die Lösungen ganz klar auf dem Platz. Ich muss keine Lösung finden, sondern die Lösungen sind da. Die Lösungen sind auch vorgegeben. Jetzt geht es um die Umsetzung und dafür bin ich dann verantwortlich, dass sie auch umgesetzt werden.
Soweit Steffen Baumgart, der sich das sicherlich anders vorgestellt hat, oder?
Und in Hamburg hat man sich das auch anders vorgestellt. Es kommt einer mit einer Schiebermütze, der sehr gut reden kann, der dir alles 20 Mal erklärt und denkst, ja, macht doch Sinn. Und dann spielen die 3 Spiele unter ihm, verlieren 2 davon. Hat sich da so vieles zum Guten verändert nach dem Walter, weiß ich nicht. Das sieht nicht gut aus gerade für den HSV. Und zwar überhaupt nicht gut aus. Weil, nochmal, ich war überzeugt davon, dass das passt und dass diese Mannschaft vielleicht auch diesen Effekt braucht, dass da Tim Walter dass die Geschichte auserzählt war und dass dann was anderes kommen muss und da eigentlich nur ein paar Strukturen, ein paar auf dem Platz zu verändern sind, aber ansonsten hast du einen Kader, der selbstverständlich überlegen sein müsste in dieser Liga. Und dann spielen die zu Hause, gegen Osnabrück 1-2, in Osnabrück in Unterzahl. Und dann dieses Spiel hier, das war so jämmerlich, da war gar nichts. Und das bringt dann also der Wunderheiler, da der Effekt ist verpufft. Jetzt geht's um ganz simple Arbeit. Wenn das nicht schnell fruchtet, dann haben wir die alte Geschichte wieder.
Steffen Baumgart hat gerade angesprochen, dass es an der Umsetzung der vorhandenen Lösungen hapert. Mein Kollege Kai-Uwe Hesse hatte dann auf der Pressekonferenz nochmal nachgefasst.
Sie haben ja schon relativ klar gesagt, dass die Mannschaft nicht das gespielt hat, was sie vorgegeben hatten, wie ihr Plan war. Warum nimmt das die Mannschaft nicht an?
Das ist interessant, die Frage. Erwarten Sie eine Antwort? Naja, nochmal, ich verstehe schon die Antwort. Ich verstehe auch, worauf Sie hinaus wollen. Also am Ende ist es darum, dass man das tagtäglich in der Arbeit machen muss und tagtäglich auch klar anzeigen muss, was gewollt ist und was gefordert ist. Das ist ja nicht so, dass wir das nicht oder dass das nicht schon sehe. Die Frage ist halt, warum wir es nicht auf den Platz kriegen. Aber jetzt mir die Frage zu stellen, warum nimmt die Mannschaft das nicht an? Also erstens würde ich das nicht gerne mit Ihnen dann besprechen, sondern mit den Jungs. Und da habe ich auch schon angefangen, das sehen Sie ein. Ja, aber Sie haben recht. Das, was ich mir vorstelle, ist nicht das, was auf dem Platz zu sehen ist. Und da ist dann auch der klare Ansatz. Und da müssen die Jungs rauf, die dann das machen, was ich mir vielleicht vorstelle, um es mal deutlich zu machen.
Ja, da haben wir Steffen Baumgart in zwei verschiedenen Rollen gesehen. Erst wollte er, glaube ich, in den Clinch gehen.
Er wollte sich Luft machen und er wollte seinen Frust an irgendeinem Fragesteller.
In dem Fall
unser Kollege Hesse. Irgendeinem Mann hieß es natürlich, sondern mal wieder ein Journalist, der eine Frage stellt, die ihm nicht passt und dann dieses dann runterbügeln und in einem Ton, der grenzwertig ist zuweilen, wie ich fand, auch schon in Köln. Und dann hat er aber gemerkt, das ist mit dem, was ich gerade auf dem Konto habe, mit den drei Spielen vielleicht kontraproduktiv.
Wie erklären Sie sich diese Situation in der zweiten Liga? Oder haben Sie da, also es verlieren ja gerade alle vorne, hat man das Gefühl. Jetzt hat klar Fortuna Düsseldorf einmal gegen den HSV gewonnen, weil es ein direktes Duell war. Aber das ist wieder so ein Schneckenrennen, was speziell Platz 3 betrifft. Und es gibt manche Vereine auf Platz 9 oder 10, die immer sagen, ach, hätte ich doch das eine Spiel noch, dann wäre alles so einfach gewesen. Wir können vielleicht die Tabelle noch einmal dazu holen, wenn die Kollegen so freundlich wären, sie noch mal ins Spiel zu bringen. Dankeschön. Da sehen wir also der HSV mit 41, dann Fortuna 40 Punkte, Hannover 39, Paderborn 39, Greuther Fürth 38 und selbst Nürnberg mit 36 wird sich noch sagen, naja, 9 Spiele, 5 Punkte auf den HSV. Haben Sie einen Favoriten, Herr Reif, für Platz 3?
Ehrlich gesagt, nein. Und zumindest ganz sicher nicht, jawohl, der HSV. Hätte ich noch vor 2 Wochen, hätte ich gesagt, ja, hör auf. Aber jetzt, nee, ich glaube, dass also Kiel und St. Pauli, weil das echte Zweitligisten sind, die jetzt gerade Spaß dran haben, aufzusteigen, und das alles andere, was da hinten dran nachrückt, das sind dann auch so Düsseldorf, das Hannover, da kommen dann auch noch alte Zeiten, so verkappte Erstligisten. So, und denen ist immer klar, boah, nochmal zweite Liga dieses Jahr, wenn es dieses Jahr wieder nicht funktioniert. Und dem HSV ist das am klarsten. Das lähmt offensichtlich. Das ist nach so vielen Jahren zweiter Liga und du bist immer noch, das selbstverständlich bist du eine erste, der Hamburger Sportverein spielt zweite Liga. Und das seit, weiß ich nicht, gefühlt 50 Jahren jetzt inzwischen. Das ist, geht in den Köpfen, macht das was.
Kommt dann auch noch hinzu, in Berlin haben wir die gleiche Situation, dass mit Union die Mannschaft erste Liga spielt, die immer so als die Nummer 2 in der Stadt galt. Gleiches ist mit St. Pauli und HSV der Fall. Jetzt sieht
aber
es
Nummer
2
mit
aus.
Einer Distanz, die hast du gar nicht gesehen.
Jetzt haben wir nächstes Jahr möglicherweise St. Pauli und Union in der ersten Liga und Hertha und HSV in der zweiten. Das wäre jetzt so vor 5, 6 Jahren nicht das gewesen, was man für möglich gehalten hätte.
Ja, und dann etabliert sich aber so ein Union in der ersten Liga. St. Pauli werden wir sehen. Wie gesagt, ein echter Aufsteiger und nicht ein Rückkehrer. Bei allem Respekt. Und die anderen haben sich's irgendwie fett gemütlich gemacht in der zweiten Liga. Und wenn du das nicht sofort schaffst, so lehrt die Erfahrung, wenn du nicht sofort dich umdrehst und wieder zurückmarschierst, gerätst du da unten in Treibsand und strampelst dich windelweich. Hertha zugucken, gerade gestern, St. Pauli, völlig entspannt haben die weggefieselt. Ist kein verehrter Erstligist mehr.
Also, Kampf um Platz 3 speziell in der zweiten Liga bleibt spannend. Schwere Wochen für Steffen Baumgart und den HSV. Jetzt sind wir im internationalen Fußball. Die junge Tradition will es so, dass wir einmal schauen auf die erfolgreichsten Torschützen in allen Top-Ligen. Harry Kane hatte zwischendurch gedacht, na, ich will mal sehen, ob jemand wagt es heranzukommen, um das dann jetzt alles klarzustellen. Also da stehen bei Harry Kane 30 Tore in der Bundesliga-Saison nach 25 Spieltagen. Es könnte noch was werden, Herr Reif, mit den 41 von Lewandowski. Gucken Sie nicht so kritisch.
Nee, Antwort ja.
Okay. Martinez, 23 Tore, finde ich in Italien nach wie vor immer sehr bemerkenswert. Mbappé steht bei 21, musste auch 70 Minuten zugucken an diesem Wochenende. Also da geht's weiter lustig zur Sache mit Trainer Luis Enrique bei Paris. Haaland steht bei bescheidenen 18 für seine Verhältnisse, hat auch eine Zeit lang verletzt gefehlt. Jude Bellingham bei 16. Also gerade die beiden Ballerligen Spanien und England halten sich da toremäßig zurück. Harry Kane hat noch nie den goldenen Schuh gewonnen, Herr Reif, für den besten Torschützen Europas.
Wenn nicht in Andorra wieder irgendeiner, den wir nicht kennen, 50 Tore macht, dann wird er ihn kriegen dieses Jahr.
Aber das wäre vielleicht sogar das am stärksten schmerzende Trostpflaster, was es geben könnte, oder? Jetzt habe ich einen Titel und dann ist es nur einer für mich. Und
so, und das Ding ist trotzdem golden, aber Haufen Blech. Naja, abwarten.
Abwarten. Noch ist ja die Champions League.
So ist es.
Möglich. Aber dann müsste er sicherlich irgendwann eine Mannschaft aus dem Weg räumen, die jetzt am Sonntag 1:1 bei Liverpool gespielt hat. Manchester City logischerweise noch dabei in der Champions League. Es war ein 1:1, mit dem wir was machen, Herr Reif. Hut ab für ein tolles Fußballspiel.
Empfehle ich dringend, kann man sich gerne nochmal angucken. Wie sagte Mats Hummels, und das ist ja doch eine andere Instanz hier. Mats Hummels sagt, ich wüsste keine 5 Mannschaften auf der Welt, die diese Intensität spielen können. Und intensiv habe ich früher als Kommentator benutzt, wenn das Spiel Schrott war. Ist aber intensiv. So. Was hier gemeint war, 90 Minuten hören die nicht auf. Und sie spielen nach vorne. Und jetzt nochmal kleiner Rahmen nach ganz vorne, Thomas Tuchel. Ich glaube, seine Zeit in der Premier League bei Chelsea, so hat er sich das mal vorgestellt. Dieses nach vorne spielen. Jeder abgewehrte Ball dauert, wie heute heißt das, nach vorne aufdrehen. Und es dauert keine Zehntelsekunde, geht das in einem Tempo, in einer Passschärfe, einer Sicherheit. Nee, das ist, ich weiß ja, ich neige zurzeit immer zu diesem Ausdruck.
Andere Sportart.
Mein Sohn ist dann sauer, ja, andere Sportart, mal der Bayern-Fan.
Werden wir sehen. Es gab diesen Aufreger, die einen haben gesagt Elfmeter, die anderen von Manchester City logischerweise das nicht. Es war eine Aktion von Doku gegen McAllister. Der Fuß war sehr hoch, er traf auch die Brust, ein bisschen auch den Ball. Jürgen Klopp in seiner unnachahmlichen Art nach dem Spiel, das war kein Elfer.
Why would the guy in this video ask you, Justin, I think that's not clear and obvious? What must you have for lunch if you think that's not clear and obvious? So, and that's just, but I'm not angry or whatever. It's just a situation, but it's fine. I'm so happy about the way we played today.
Ja, also nochmal zur Klarstellung. Für Klopp wäre es logischerweise ein Elfmeter gewesen. Er hat da mal kurz so gesagt, was muss man da zum Mittag gegessen haben? Wie haben Sie es gestern beim Fernsehen gucken erlebt?
Gesagt, das war in der Nachspielzeit.
98. glaube ich, also 90 plus 8.
Es steht 1:1 in einem Spiel, wo sie es beide geben, aber sehr hoch anständig, bis auf ein, zwei Läppischheiten. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da habe ich gestern einen Purzelbaum für mich selber gemacht. Also das erste war faul. So hoch der Fuß, selbst wenn er den Ball trifft, und er trifft auch den Ball, aber er trifft auch den Gegner in der Höhe, klares Foul. Dann mit dem Rücken zum Tor allerdings. Also aus der Situation passiert sofort nicht ein Tor, sondern es würde nur ein Tor passieren, wenn du jetzt Elfmeter gibst. Und ich weiß, dass das ein Haufen Unsinn sein könnte, was ich jetzt verzapfe. Ich habe dann diesen Purzelbaum gemacht, innerlich. Dieser Schiedsrichter, der überragend gepfiffen hat gestern. Das war deswegen, wir haben früher immer so ein bisschen runtergeguckt auf die englischen Schiedsrichter. Fehler. Taylor war gestern überragend. Ich entscheide nicht dieses Spiel hier. Nicht dieses Spiel, wo ich selber Teil war, über 98 Minuten lang. Ich entscheide es nicht mit einem Elfmeter. Denn die Szene war keine Torszene. Und das fand ich und finde es auch nach einer Nacht schlafen immer noch richtig. Man kann ihn geben, tralala, für alle. Und Jürgen Klopp, bitte, bevor hier die Welt untergeht und Jürgen Klopp vor der Tür steht. Man kann ihn selbstverständlich geben. Dass er ihn nicht gegeben hat, fand ich richtig.
Die andere Szene, über die neben all den tollen Fußballmomenten gesprochen wurde, war das kurze Innehalten von Pep Guardiola und Jürgen Klopp nach diesem Duell. Und logischerweise wurde Klopp gefragt, worum ging es denn da zwischen den beiden?
First of all, it is private, even when it's in a football stadium. And nothing what will change the world. That we both respect each other a lot. And probably after the career we'll become somehow friends. He's a golfer, I'm not a golfer, I play paddle, but he's Spanish, he might play paddle as well, so who knows, there will be something. If we meet, we will have great talks about sensational football games and incredible stuff, but that's not, we said that often enough, and I think it's really obvious as well. We respect this a lot.
Wann haben Sie Klopp das letzte Mal so aufgekratzt erlebt? Das muss schon wahnsinnig angefasst gewesen sein von der Vorstellung seines Teams.
Also erstens und zweitens das Spiel selber insgesamt und drittens, das ist war das letzte Mal in der Liga, dass er gegen ihn spielt und viertens, sie haben nicht verloren und das gab es Phasen, da dachtest du, das geht, City macht sie kaputt und dann kamen sie wieder. Was werden sie sich ins Ohr geraunt haben? I will miss you. Sweetheart, I'm happy that it's over, weil das macht einen ja kaputt, wenn man ständig eine solche Nemesis hat, jeder der beiden. Und auf der anderen Seite werden sie es vermissen, weil nochmal, das war gestern, haben zwei Trainer feststellen dürfen, wir haben da hier was hingestellt. Auf der eine da, der andere da. Wir haben da was hingestellt und zeig mir irgendjemand, der uns was über Fußball vormachen und erzählen könnte gerade, wenn du das Spiel gesehen hast.
Was glauben Sie, wenn die beiden tatsächlich mal in 3-4 Jahren in irgendeiner Strandbude aufeinandertreffen, ist das dann eher so ein Gespräch, Pep, jetzt musst du mir einmal erzählen, damals 2019 bei dem Spiel, wie konntest du auf die Idee kommen, den nach links zu stellen
das
oder
Schlimme
andersrum?
Ist, beide werden es noch wissen. Das ist das Schlimmste, dass sie nach 10 Jahren noch sagen können, aber das Rückspiel im FA Cup oder das Wiederholungsspiel im FA Cup, da habe ich dich erwischt, denn da wolltest du so. Ja, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Typen. Der eine kommt wirklich aus der emotionalen Ecke und der andere kommt aus der wissenschaftlichen. Und nein, Klopp ist nicht nur emotional und Guardiola mittlerweile längst nicht mehr nur der verkopfte Wissenschaftler. Die haben den Fußball in England verändert.
Und damit?
Und weltweit.
In ganz
weltweit, ja.
Europa. Wir schauen auf die Tabelle und stellen fest, wenn Liverpool und Manchester City unentschieden spielen, freut sich Arsenal. Die sind jetzt auf Platz 1 nach dem 2:1 gegen Brentford. Kai Havertz hat kurz vor Schluss zum Sieg getroffen.
Empfehle dringend das Thema so ein bisschen schon mal unten auf, wenn es Richtung Länderspielpause
okay.
geht. Ja klar, Verteidiger wird er nicht mehr spielen, die Wette halte ich.
Ja, es wird munter. Donnerstag ja die Nominierung, insofern passend am Donnerstag die nächste Reifes-Live-Sendung. Aber was haben wir hier? Nochmal in Zahlen. Arsenal 64, Liverpool 64, City 63. Ha, was für ein Fest, ne?
Ja, das ist noch lange nicht vorbei. Arsenal ist inzwischen reifer geworden und der hat sich den Kader jetzt auch an den Stellen repariert, wo es nur ein bisschen brüchig war, Arteta. Und die beiden anderen hatten wir gerade. Also, uiuiui.
Das wird uns Spaß machen. Spanische Liga haben wir noch für Sie. Frische Tore. Max Möbus fasst einmal zusammen den Realsieg und den Barca-Sieg.
Das weiße Ballett gegen Celta Vigo. Realcoach Ancelotti trifft auf den ehemaligen Übungsleiter der Königlichen, Rafa Benitez. 21. Minute, Ecke Modric, Kopfball Rüdiger, bisschen rumgestocher, 1:0 durch Vinny Junior. Sprung in die 79. Minute, wieder eine Ecke, dieses Mal aber ein Eigentor. Torwart Guaita mit dem Rücken ins eigene Netz, 2:0. Und es ging munter weiter mit den Eigentoren, wieder Vinny Junior, Abstimmungsprobleme bei Celta Vigo, 3:0. Den Schlusspunkt setzt das 19-jährige Real-Juwel Arda Güler mit seinem Premierentor für die Königlichen, 4:0. Wir schauen schnell noch nach Barcelona. Die Katalanen empfangen Mallorca und auch hier sorgt ein Talent für den fußballerischen Höhepunkt. Der 16-jährige Lamine Yamal verwöhnt uns in der 73. Minute mit dem einzigen Treffer der Partie. Und was für ein Treffer.
Mmh.
Barca und Real gewinnen. Für Barca zu spät, für Real entspannt. Bellingham muss nicht mehr die Tore schießen, sondern wurde von Vinicius und Rodrigo, jetzt schaff dich aber mal hier ins Mittelfeld, lass uns in Ruhe hier vorne. Ja, ja, Real marschiert. Wobei sie mich diese Woche fürchterlich enttäuscht haben in der Champions League. Das gegen war Leipzig. Gegen Leipzig, das war so schlecht. 112. Geburtstag, laden die ein und reservieren am Abend, weiß ich nicht, irgendwie matschigen Sandwiches und lauwarmen Wein. Das war ganz schlecht. Aber das ist die Reaktion. Ne?
Jetzt haben wir gar nicht über Borussia Dortmund gesprochen, obwohl sie doch in der Champions League diese Woche dran sind. Holen wir jetzt nach, wenn wir auf die Tipps von Marcel Reif schauen. Die letzten vier Partien des Achtelfinals, dann ist diese extrem langgezogene Runde auch beendet. Da hätten wir ein 2:0 für Arsenal gegen Porto, was bedeuten würde, dass Arsenal die 0:1 Hinspielniederlage wettmacht. Ein 2:1 Sieg für Barcelona gegen Neapel reicht dann auch Barca nach dem 1:1 im Hinspiel zum Weiterkommen. Dortmund-Eindhoven 2:1 wäre ebenfalls das Viertelfinale. Hinspiel war 1:1 und Atletico Inter Mailand getippt 1:1. Da hat Inter das Hinspiel gewonnen und wäre dann im Viertelfinale. Die Eindhovener, Herr Reif, sind ja das Leverkusen Hollands mit
ungeschlagen, ne?
22 Siege, 3 Remis, sogar etwas besser als Leverkusen, die nur bei 21 Siegen und 4 Remis stehen. Mit Bosch, dem Ex-Trainer des BVB.
Trotzdem müsste es von Dortmund reichen. Und gegen Bremen, das war nicht ganz so verkehrt, was sie da gemacht haben. Also.
Und Ihr Lieblingsthema, Herr Reif, es wäre natürlich gut für den Kampf um den 5. Champions League-Platz, wo wir derzeit weiter auf Platz 2 stehen, was also bedeuten würde, Platz 5 reicht. Freiburg sei Dank gegen West Ham. Gut gemacht und wäre uns recht. Und wenn Ihre Tipps alle aufgehen, dann hätten wir ein Viertelfinale mit Paris, Bayern, Man City, Real, BVB, Inter, Barca und Arsenal.
Schatz, wir sind wieder unter uns.
Aber das wäre wirklich oder vielleicht das Beste, das wir je hatten. Also da ist ja gar kein Ausrutscher dabei.
Aber ja, aber die Ausrutscher waren doch lustig, damals Ajax und so. Aber jetzt ist so gar nichts mehr. Sieht, also wenn das so kommt, und ich spricht vieles dafür. Zunehmend ist man dann so ab Viertelfinale, sind wir unter uns.
Am Donnerstag werden wir es genau wissen, ob es so ist. Und ich werde Sie quälen, welches Los Bayern und Dortmund am Freitag das, idealerweise
das Beste
bekommen.
Wäre, ja.
Und vielleicht singen wir Havertz auch bei der Nationalmannschaft vorne rein. Und die große Trainersuche in Europa. Machen Sie sich Gedanken, Herr Reif. Wir erwarten spannende Theorien am kommenden Donnerstag um 10.30 Uhr, wenn wieder die Melodie erklingt, die Sie hoffentlich alle zu schätzen wissen. Reif ist live. Das war er heute. Danke, Herr Reif. Danke, danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Bis Donnerstag, 10:30 Uhr. Machen Sie es gut. Live!